SWR 2 Forum.
Und da sprechen wir heute über Fehlerkultur im Fußball und fragen, wie wird die Nationalelf wieder erfolgreich? Am Mikrofon ist Matthias Heger. Frust, Enttäuschung, Wut, so hat Joachim Löw sein Gefühlsleben nach dem peinlichen Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft beschrieben. Ein absoluter Tiefpunkt. Wie überzeugt man da als verantwortlicher Trainer seine Spieler, den Verband und das Publikum, dass es nun wieder aufwärts geht? Ihre Analysen und Konsequenzen aus dem historisch schlechten Abschneiden der Nationalelf haben Löw und der Teammanager Oliver Bierhoff gestern präsentiert. Aber reicht das aus, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen? Und wie schnell können die angekündigten Maßnahmen greifen? Schon nächste Woche wartet ausgerechnet Weltmeister Frankreich als erster Länderspielgegner nach der schmerzhaften Niederlage gegen Südkorea. Nur wenig später entscheidet die UEFA über die EM-Bewerbung der Deutschen für 2024. Der DFB hofft auf ein neues Sommermärchen. Muss sich der deutsche Fußball dazu von Grund auf erneuern? Wir diskutieren die Fehlerkultur beim Bundestrainer und dem weltgrößten Fußballverband mit Philipp Köster. Er ist Gründer, Geschäftsführer und Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, mit Professor Gunter Gebauer, Sportphilosoph von der Freien Universität Berlin, und mit Professor Rainer Moritz. Er ist einer der renommiertesten deutschen Literaturwissenschaftler, aber auch gelernter Schiedsrichter und Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Herr Moritz, ein bisschen Büßer, ein bisschen Reformer. Sind Sie zufrieden mit dieser Fehlerkultur, die gestern von Löw und Bierhoff gezeigt wurde?
Ich habe bisher noch niemanden getroffen seit gestern Nachmittag, der damit zufrieden war. Auch was ich heute Morgen in der Presse gelesen habe, war keine Zufriedenheit. Man hat von Neuanfängchen gesprochen, Reformle, um es schwäbisch zu formulieren. Aber ehrlich gesagt, ich hatte auch gar nichts anderes erwartet. Es gibt das berühmte Hermann Hesse-Zitat: und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das gilt für Neuanfänge, aber nur sehr, sehr beschränkt. Wir haben alle das ja miterlebt. Wir haben 2 Monate gewartet auf diese tiefgründige Analyse. Mittlerweile haben alle anderen das schon analysiert. Und dabei ist für mich auch nicht viel anderes herausgekommen als das, was Joachim Löw und Oliver Bierhoff gestern gesagt haben. Also vielleicht war die Erwartungshaltung auch zu groß. Das scheint mir ein Grundproblem zu sein, als könnte jetzt sozusagen mal die Reset-Taste gedrückt werden und mit möglichst allen neuen Spielern alles neu angefangen werden. Das ist utopisch. Das konnte nicht geschehen. Aber das, was gestern geschehen ist und in dieser sehr langen Pressekonferenz gesagt worden ist, das war unterm Strich doch ein wenig enttäuschend.
Herr Gebauer, Herr Moritz hat die Presse schon angesprochen. Schwach im Abschluss, so kommentiert Spiegel Online diese Konferenz gestern. Für die FAZ sind es ungenügende Korrekturen. Stimmt das? War es eher Fehlschuss oder doch ein Befreiungsschlag, was da von den beiden Spitzenfunktionären der Nationalelf angeboten wurde?
Also von Befreiung kann da gar nicht die Rede sein. Man hat 2 Monate gewartet. Und das ist viel zu lange. Dann ist die Erwartung groß, dass dann, wenn man 2 Monate Zeit hat für eine Analyse, dass die tiefschürfend ist, dass was Neues dabei rauskommt, dass ein Neuanfang gezeigt wird, dass vielleicht auch der Trainer sich in der Zwischenzeit verändert hat. Aber das ist natürlich eine Erwartung, die ist irreal. Genauso wie die anderen Erwartungen. Wir können uns auch keine neuen Fußballer backen und keinen neuen Fußball-Spirit in Deutschland erfinden. Das hätte man im Grunde genommen schon 2 Wochen danach alles sagen können. Und 2 Monate warten bedeutet, man wird in eine bestimmte Erwartungshaltung getrieben, die kann ja nur enttäuscht werden. Und Herr Moritz hat ja völlig zu Recht gesagt, das, was da gestern geboten wurde, war etwas, was eigentlich im Grunde genommen von fast allen Analysten vorher schon gesagt worden ist. Es ist nochmal zugespitzt worden, hier und da etwas, dann etwas abgemildert. Jogi Löw hat mea culpa gerufen, hat sich an die Brust geschlagen. Damit ist aber ja noch nichts gewonnen. Jetzt müsste man eigentlich wissen, worin wird er sich denn jetzt verändern? Denn dass er nicht schuldlos war, hat er ja selber zugegeben. Aber welche Veränderungen sind denn in ihm vorgegangen oder welche haben wir da zu erwarten? Das ist mir noch nicht klar.
Herr Köster, sehen Sie es auch so? War das zu dünn, was da nach 2 Monaten kam?
Na, er hat das ja prinzipiell ganz geschickt gemacht. Alle Leute waren dann ganz beeindruckt, wie selbstkritisch der Bundestrainer ist. Fast schon arrogant sei seine Taktik gewesen. Gleichzeitig hat er aber tatsächlich keine Innenblicke zugelassen. Es war ja tatsächlich ein historisches Aus, nie vorher in der Vorrunde gescheitert. Man hat gegen Mannschaften wie Südkorea verloren, wo man sich fragte, gegen die darf man eigentlich gar nicht verlieren. Und da ist natürlich dann so ein bisschen das Problem, dass man eigentlich erwarten würde, jetzt geht's mal ans Eingemachte, jetzt werden radikale Reformen präsentiert. Stattdessen wird nur der Co-Trainer geopfert, der dann auch noch zum Chefscout des DFB ernannt wird, obwohl der nie vorher als Scout gearbeitet hat. Sogar Urs Siegenthaler, der sich ja nun auch in seinen Taktik-Exegesen während der WM ganz schön vertan hat, darf auf dem Posten bleiben. Also man hatte das Gefühl, es ist sehr gut orchestriert. Man hat zumindest einmal gesagt, ja, wir waren schuld und wir haben es eingesehen, aber eigentlich bleiben die Konsequenzen aus.
Herr Moritz, eine gute Fehlerkultur, die beginnt ja erstmal mit der gründlichen Analyse der Fehler. Haben Bierhoff und Löw da wirklich die wunden Punkte benannt?
Herr Köster hat ja gerade diese Art Selbstgeißelung beschrieben. Die ist sozusagen auch vorgeführt worden bei Joachim Löw, noch etwas überzeugender als bei Oliver Bierhoff. Der neigt da noch weniger dazu als Joachim Löw. Er hat zwar auch von selbstgefälligem Auftreten gesprochen, man müsse wieder die Öffentlichkeit näher anbinden, mehr öffentliches Training machen. Das ist unterm Striche sehr, sehr unbefriedigend, wie ich finde. Ich glaube, wir müssen einen Punkt auch noch einführen. Es klang gerade bei Herrn Köster an, gegen Südkorea verlieren, das darf man nicht. Wäre die deutsche Mannschaft nach großem Kampf im Viertelfinale ausgeschieden, im Elfmeterschießen von mir aus, hätte man das alles klaglos hingenommen. Aber die Fassungslosigkeit, und das macht es jetzt so schwierig, diesen Neuanfang, war natürlich immens groß, wenn man als Weltmeister Gruppenletzter wird, in einer Gruppe, die auch nicht unbedingt als die stärkste galt dieser Weltmeisterschaft. Also der ganz, ganz tiefe Fall, der offensichtlich von den Verantwortlichen, das hat man ja gestern auch in jedem Satz fast gespürt, überhaupt nicht so erwartet worden ist. Wir kommen mit Ballbesitz, Fußball lässig erstmal durch die Vorrunde und dann sehen wir weiter, dann ändern wir die Taktik. Das war schon fast etwas selbstenthüllend, was da gesagt worden ist. Also das psychologische Moment scheint mir ganz wichtig zu sein. Nehmen Sie an, Deutschland spielt jetzt sang- und klanglos 0-2 gegen Frankreich nächste Woche und dann geht die EM noch in die Türkei. Dann möchte ich die Stimmungslage beim DFB sehen und sofort ein Interview mit Reinhard Grindel, der ja auch immer bleiben darf und immer bleiben wird, bis er zurücktritt.
Und der gestern bei der PK nicht dabei war, Herr Köster, hat er gefehlt?
Nee, er hat nicht gefehlt, weil man, glaube ich, noch jemanden, der sich so ausflüchtet und versucht, das Ganze ein bisschen schön zu reden, wie er es ja auch schon in ein paar Interviews gemacht hat. Ja. Das hat man jetzt nicht unbedingt vermisst. Aber ich glaube, er duckt sich auch völlig zurecht weg. Er wartet ja wie gebannt auf den 24. September, wo dann ja darüber entschieden wird, ob die Deutschen dann trotz dieser ganzen Affären, trotz des unguten Rufes, den man da inzwischen in Moskau und in Russland hatte, weil man ja ziemlich arrogant während der WM aufgetreten ist als deutsche Delegation. Man hofft irgendwie, dass das doch noch alles gut geht und sich dann der DFB-Präsident auch halten kann. Aber Fakt ist eben, dass sich da so ertrinkende Aneinanderklammern, hat man ein bisschen das Gefühl.
Da müssen sie ja untergehen.
Naja, ich sag mal so, wenn sie richtig schön strampeln und vielleicht noch irgendwo eine Luftmatratze finden, dann schaffen sie es tatsächlich.
Dann brauchen und diese sie aber die Luftmatratze.
Na, die Luftmatratze könnte tatsächlich ja diese Euro-Bewerbung sein. Ja. Also wenn die tatsächlich an Deutschland geht, dann werden alle möglicherweise sagen, da freuen wir uns jetzt wahnsinnig drauf in 6 Jahren. Und dann ist es möglicherweise auch so, dass über die diplomatischen Schwächen, über die mangelnde Vernetzung von Herrn Grindel hinweggeguckt wird. Also da werden, glaube ich, Däumchen extrem intensiv gedrückt da in der Otto-Fleck-Schneise. Nur ein Punkt, der ist mir, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Wir müssten ja gar nicht von Joachim Löw erwarten, dass er jetzt wirklich nur in Sack und Asche geht und sagt, alles, was wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben, war totaler Mist. Aber ein bisschen mehr zu sagen als dieses Internetwissen, was wir uns, glaube ich, alle auch aus 10 Minuten Facebook-Lektüre hätten zusammenschreiben können, nämlich, dass die Mannschaft ohne Tempo gespielt hat, dass sie behäbig gespielt hat, dass es ihr die Sicherheit nach hinten gefehlt hat. Dazu 8 Wochen zu brauchen, sich quasi aus der Öffentlichkeit komplett zurückzuziehen, das habe ich nicht verstanden. Und das ist tatsächlich auch etwas, was dann diese Selbstkritik, diese Selbstgeißelung ein bisschen unglaubwürdig macht.
Ja, sicher. Und man kann sich ja ein paar Fragen stellen. Ich wundere mich, dass die jetzt auch noch nicht in der Presse gestellt worden sind. Nämlich, woher kommt es, dass die Mannschaft so wenig spritzig war oder überhaupt keine Spritzigkeit hatte? Mangelnde Schnelligkeit, das wurde festgestellt, genau analysiert. Aber woher kommt das? Die waren noch im Trainingslager und da wurde gesagt, die hätten prima trainiert, die hätten regeneriert, die seien wieder ganz wunderbar dabei. Einsatzfreude fehlte. Ja, warum eigentlich? Kann der Trainer nicht mehr motivieren? Erreicht er die Spieler nicht mehr? Was will der Trainer in Zukunft dagegen machen, damit das nicht wieder vorkommt? Wie will er seine Taktik verändern, wenn er den Ballbesitzfußball aufgibt? Das sind doch Fragen, die sich stellen. Und da hätte ich jetzt unbedingt eine Antwort gewollt.
Aber der Bundestrainer, Herr Moritz, der war ja gestern in einem echten Dilemma. Mit jedem Fehler, den er da angesprochen hat, da hat er ja auf sich selbst als Verantwortlichen gezeigt, wenn er von falscher Taktik spricht, davon die Situation mit Özil unterschätzt zu haben, vom Potenzial der Mannschaft, das nicht ausgeschöpft wurde. Das ist ja in erster Linie ein Trainerversagen. Was bewirkt denn so eine Selbstkritik von einer Führungsfigur?
Das gilt nicht nur für den Fußball, das gilt für alle Berufsfelder letztlich. Wie sehr können Führungsfiguren sagen, ich habe Fehler gemacht, ich habe mich falsch verhalten, meine Taktik war falsch, ich habe mich in Personaldingen falsch benommen. Das ist generell nicht das Problem von Joachim Löw selber, Sie haben es gerade angedeutet. Da geht es in der Tat um die Grundsatzfrage, wie weit kann ich Fehler zugeben, ohne mich auch bloßzustellen, ohne mich lächerlich zu machen, ohne auch das Vertrauen zu verspielen, dass es mit einem solchen Mann, der solche Fehler gemacht hat, wie er sie eingesteht, jetzt plötzlich auch positiv weitergehen kann. Diese Gratwanderung ist wirklich eine Gratwanderung, das fand ich auch. Ich finde es natürlich richtig, darum ging es ja um in dieser Analyse, wenn Deutschland Letzter in der Vorrunde wird, dann muss irgendetwas gründlich schiefgelaufen sein. Die Spieler kann er jetzt auf so einer Pressekonferenz nicht sozusagen in Bausch und Bogen verdammen. Er muss ja mit diesen Spielern weitermachen. Wir haben ja gesehen, das neue Aufgebot ist erwartungsgemäß nicht sensationell
anders. Auf das Personal kommen wir noch.
Nicht sensationell anders. Also das heißt, er kann nicht auf die Spieler losgehen, er kann die nicht verantwortlich machen. Er muss selber natürlich Fehler sehen, aber er muss natürlich sozusagen auch bei der Bevölkerung dann den Eindruck erwecken, ja, ich war ein erfolgreicher Bundestrainer, das sollten wir ja nicht vergessen, dass wir auch sehr viele schöne, erfolgreiche Jahre mit diesem Team und mit diesem Trainergespann, mit diesem Manager durchlebt haben. Aber nun das richtige Maß zu finden, ich bin immer noch der richtige Mann, das ist in der Tat, das wird jeder, glaube ich, auch ein wenig anders bewerten, ob Joachim auf diesem Fundament wirklich noch das Vertrauen hat.
Aber er müsste dann doch wirklich sagen, was er jetzt besser machen will. Ja. Das reicht doch nicht aus, dass er sagt, ich habe große Fehler gemacht. Ja. Das ist anerkennenswert. Das fand ich auch ganz richtig und überzeugend. Aber wenn einer sagt, ich war schlecht, ich habe mich verkalkuliert, ich war der schlechte Trainer in diesem Fall, habe Fehler gemacht, ja, dann möchte ich wissen, wie geht es jetzt weiter? Wie wird er die Fehler vermeiden? Was wird er an der Stelle dieser schlechten Taktik setzen? Wie will er die ganze Strategie verändern? Es ist doch offenkundig, dass in der Mannschaft bestimmte Positionen fehlen. Also in der Presse wurde immer gesagt, es fehlt ein Stoßstürmer. Ich finde den Ausdruck ein bisschen anstößig. Aber es fehlt so jemand, der vorne knipsen kann, der also Nachfolger von Klose oder so etwas. Jemand, der im entscheidenden Moment die Tore macht. Nicht nur die Freistoßtore oder die Eckballtore oder ähnliches, sondern einer, der vorne steht und wirklich mal die Bälle reinmacht. War weit und breit keiner zu sehen. Thomas Müller ist ausgefallen und wenn sein Motor stottert, dann funktioniert das eben alles nicht mehr in der Mannschaft. Wen wird er denn jetzt nehmen? Wird er so umstellen, dass die Mannschaft einen viel überraschenderen Fußball spielt? Woher kriegt er neue Stürmer? Da fehlen doch welche, das sieht man doch jetzt. Das liegt ja auch daran, soweit ich weiß, dass im Nachwuchsbereich diese Figur auch nicht da sind, dass der ganze Trainingsstil der bundesdeutschen Fußballschule darauf abgestellt ist, dass alle lernen, wie man den Ball hält und wie man Ballbesitzfußball spielt. Das muss doch verändert werden.
Herr Köster, bevor wir uns jetzt in den Kader vertiefen für Frankreich und Peru, vielleicht nochmal die Frage, wie die beiden das Image wieder aufpolieren wollen. Ein selbstgefälliges Auftreten der Nationalelf vor und während dieser Weltmeisterschaft, das haben ja beide eingestanden. Aber haben Sie verstanden, warum sich zwei so erfahrene Leute an der Spitze der Nationalelf so darüber getäuscht haben, welche Bedeutung diese Außenwirkung für das Image der Mannschaft haben kann?
Na, ich glaube, dass man sich einfach nach der Weltmeisterschaft in einer Art Hybris und in einem Rausch gewähnt hat. Das war tatsächlich fast so wie damals 1990 Franz Beckenbauer auf Jahre hinaus unschlagbar. Das hat man tatsächlich inzwischen dann so in allen öffentlichen Darreichungsformen dann präsentiert. Wenn man sieht, dass bereits schon im Trainingslager in Eppan alles abgesperrt war, dass von Publikums- und Volksnähe überhaupt nichts mehr zu sehen war, dass man wirklich geglaubt hat, man könne quasi per Marketing-Flipchart so einen Spitznamen wie die Mannschaft etablieren, wo niemand außerhalb dieser Marketingblase, die deutsche Mannschaft tatsächlich so nennt. Wenn man die ganze Zeit den vermeintlichen Zusammenhalt feiert, aber schon selber sieht, dass diese Truppe eigentlich in Trüppchen zerfällt, dann fragt man sich schon, wie ungenau dann Löw und Bierhoff hingeguckt haben. Und natürlich wäre es schön gewesen, wenn man aus dieser Pressekonferenz den Eindruck mitgenommen hätte, ja, man hat verstanden und man will das tatsächlich auch mal umsetzen. Aber wenn ich mir mal abgesehen von Joachim Löw die Exegese von Oliver Bierhoff anschaue, dann stelle ich schon mal fest, dass der eigentlich fast beleidigt ist, dass die Leute das nicht so wahnsinnig geil finden, was er da so gemacht hat in den letzten Jahren. Wenn er das Ganze nochmal abschließt mit dem Hinweis, er werde jetzt mal seine Stakeholder fragen, dann
ich habe das sofort nachgeschlagen.
Allererstes die Frage, ob da tatsächlich Steaks serviert wurden und als zweites wäre natürlich die Frage gewesen, ob er selber nicht merkt, wie sehr sich seine Sprache, wie sehr sich sein Auftreten, wie sehr sich der ganze Habitus dieser Mannschaft und seiner Führungsspitze inzwischen von dem entfernt haben, was man so von der Nationalmannschaft erwartet. Also Volksnähe, wirklich eine Vertretung dieses Landes zu sein, auch sich der Verantwortung bewusst zu sein. Man hatte wirklich das Gefühl, dort sind nur noch die Leute unterwegs, die wahnsinnig an sich selbst dran denken. Wenn man jetzt nur den ganzen Tratsch hört, der da so kolportiert wurde, dass Antonio Rüdiger seine Shisha-Pfeife mitgenommen haben soll, Julian Draxler den ganzen Koffer, in dem nur PlayStation-Kram drin war, um nicht von örtlichen Bildschirmen abhängig zu sein. Also Da hat man das Gefühl, wie ungenau haben Löw und Bierhoff eigentlich in den letzten Jahren hingeguckt.
Ich komme noch mal auf diese Selbstgeißelung der beiden. Eine Erklärung für den schlechten Teamgeist, den hat ja Weltmeister Philipp Lahm geliefert. Der hatte nach der WM den Führungsstil von Joachim Löw kritisiert. Zu nachlässig sei der Bundestrainer gegenüber den jungen Spielern, zu vertrauensvoll gegenüber den Erfahrenen. Löw hat das zurückgewiesen. Hat Lahm recht, Herr Moritz? War Löw zu weich, zu kollegial, obwohl manche Spieler sportlich und neben dem Platz vor und bei der WM aus dem Ruder gelaufen sind?
Ich glaube, zumindest hat man gesehen, Herr Köster hat das gerade gesagt, dass vieles nicht wahrgenommen worden ist. Vieles hat sich verändert. Wir sollten vielleicht auch noch erwähnen, dass die Qualifikation ja ungemein lässig über die Bühne ging. Da hat man gedacht, ja wunderbar, so in der Quali wird es immer weitergehen. Auch wenn Sie die Spieler angeschaut haben, es gab immer wieder Fälle auch von Äußerungen nach diesen Spielen bei der WM. Toni Kroos, den man ja oft nicht genug loben kann, aber auch eher dieses patzige nach der Kritik an der deutschen Mannschaft, nach diesen ja wirklich schlechten Spielen. Alle drei Spiele waren ja schlecht. Das ist durch das Großtor gegen Schweden noch etwas überdeckt worden. Also auch hier war diese Haltung eben nicht nur beim Trainer, beim Manager, man hat auch bei den Spielern oft das Gefühl gehabt, eine gewisse Selbstüberschätzung ist eingetreten. Boateng, der wochenlang indirekt hinaus posaunt hat, er ist eigentlich für jeden großen Verein der ganzen Welt, für 100 Millionen der richtige Mann. Also das sind so einzelne Baustellen, das hat Joachim Löw offensichtlich nicht gesehen. Er hat gedacht, ich lasse das an der langen Leine laufen. Über Özil ist ja sehr viel gesprochen worden, darüber war ja auch gestern sehr viel die Rede, dass das falsch eingeschätzt worden ist. Ich fand auch die Diskussion um Manuel Neuer im Vorfeld sehr, sehr typisch im Rückblick betrachtet. Man hat wochenlang darüber geredet, als hätte Deutschland ein Torwartproblem. Das hat auch eine völlig falsche Richtung angenommen. Und ich glaube, die Konzentration weggelenkt von dem, was eine Mannschaft ausmacht.
Man muss nur leider Gottes eben auch sagen, dass die Kritik von Philipp Lahm eigentlich viel zu kurz greift. Er hat das ja quasi zurückgeführt darauf, dass es inzwischen eine ganz neue Generation von Spielern gäbe, die in den Internaten sozialisiert worden sei, die man anders anfassen müsse, die einen klareren Rahmen bräuchten. Also wenn man sich anschaut, wer da alles dann auf dem Spielfeld stand, wie viele Weltmeister noch dabei waren, dann glaube ich, greift die Analyse, dass wir inzwischen es mit einem anderen Typus von Fußballern zu tun haben, eigentlich zu kurz. Und meiner Meinung nach war es dann tatsächlich eher so eine ganz typische Lahm-Hineinflanke, die dann von anderen verwertet werden soll, die so gefahrlos ist, dass sie ihm nicht wirklich zum Ärger gereichen kann, die aber gleichzeitig dann auch immer wieder so den Eindruck erwecken soll, ja, der Philipp Lahm, der hat eben den Durchblick. Nur, ich glaube tatsächlich, dass sich die Mannschaft halt verändert hat und vielleicht ist die ganze Entwicklung dieser Truppe ohne die Weltmeisterschaft eben nicht denkbar. So ein Triumph verändert jede Mannschaft und ich glaube, man hätte eigentlich aus vergangenen Triumphen, aus dem 96er Triumph und auch schon aus der Weltmeisterschaft 1990, wenn man ein kleines bisschen sich bemüht hätte, schon lernen können, dass gegen die Selbstzufriedenheit, gegen die Hybris, gegen die Selbstbewusstsein, hey, wir sind Weltmeister, uns kann niemand irgendwas, dass man da entschieden ankämpfen muss. Und es überrascht mich eigentlich, dass gerade so jemand wie Oliver Bierhoff, der, glaube ich, eigentlich sehr wach auf diese Truppe guckt, das überhaupt nicht gesehen hat.
Man muss ja auch sagen, dass bestimmte Spieler ausgeschieden sind und da würde ich dann Lahm letzten Endes doch auch etwas recht geben, die also einmal viel hungriger waren als die jetzt Mannschaft. Diejenigen, die schon mal die Weltmeisterschaft gewonnen hatten, waren natürlich lange nicht mehr so hungrig. Sie sind ja schon Weltmeister geworden. Vor 4 Jahren war das eine Mannschaft, die war die goldene Generation, aber sie hatte eben den Titel noch nicht gewonnen. Die wollten unbedingt gewinnen. Jetzt haben sie ihn. Dann sind ausgeschieden Leute, die wirklich hohe Qualität hatten, aber auch als Persönlichkeit enorm wichtig waren und nicht ersetzt werden konnten, wie Per Mertesacker zum Beispiel. Das ist ja nun ein Schwergewicht, was auch die Mannschaftsdiskussion angeht. Miroslav Klose, Schweinsteiger und letzten Endes Lahm ja auch. Und man weiß ja, dass diese Spieler auch die Spielstrategie von Lahm beeinflusst haben vor dem Frankreich-Spiel.
Wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass ja tatsächlich sich, glaube ich, 2014 ganz, ganz viel angestaut hatte. Also wir hatten eine Entwicklung eigentlich seit 2004, also seit der Übernahme von Klinsmann und Löw, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass da ein Erwartungsbogen gespannt wird, genau, der dann sich auch entladen hat 2014. Es ist tatsächlich dann auch eine Kunst und vielleicht haben sich Joachim Löw und auch Oliver Bierhoff da eben dann nicht als kundig und als nicht als kompetent erwiesen, diesen Erfolg auch zu moderieren, da nicht zu sagen, hey, jetzt schöpfen wir aber auch mal den ökonomischen Rahmen richtig ab, jetzt lassen wir es mal richtig krachen, sondern jetzt wollen wir eigentlich mehr, jetzt wollen wir, wie es ja die Spanier beispielsweise vorgemacht haben, noch mehr dominieren, möglicherweise sogar eine Ära der deutschen Mannschaft schaffen.
Ich finde das einen wichtigen Gedanke, das war, wenn wir uns das Jahr 2004 erinnern, das war ja eine tief deprimierende Situation in Deutschland, das waren die düsteren Vogts- und Ribbeck-Jahre lagen hinter uns. Und da traten in der Tat Klinsmann und Löw wie Befreier auf. Und da hat sich auch der deutsche Fußball entwickelt. Und das auf diesem Niveau zu halten, das muss man zugestehen, ist auch nicht ganz einfach. Immer wieder sozusagen neues Feuer zu schüren. Das hat diese Mannschaft, wir haben es gerade ja schon besprochen, überhaupt nicht mehr verkörpert.
Also ich habe mir mal überlegt, was für ein Trainertyp Jogi Löw eigentlich geworden ist. Der ist nicht wie Didier Deschamps zum Beispiel, hat man das Gefühl, das ist ein harter Hund. Der hat die Leute in der Hand und sagt, ihr müsst gewinnen um jeden Preis, egal wie und egal was ihr da macht. Er ist kein Zauberer. Er ist eher Ästhet, aber etwas schlaff vielleicht. Und dann auf eine bestimmte Weise hat er seine Nähe zu den Spielern, was sehr angenehm ist und was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, das ist so ein guter Lehrer. Und er lässt es dann eben laufen.
Aber so den Typus harter Hund, den hatten wir, glaube ich, zuletzt mit Sepp Herberger.
Das ist schon zwei, drei Jahre her.
Das ja, ist schon ja, zwei, drei Jahre her. Frankreich zeigt, dass das bei bestimmten Spielern auch funktioniert. Ich meine, Didier Deschamps ist ja kein Herberger. Er muss auch hart sein, um mit den Spielern, die er zur Verfügung hat, die ja teilweise grandios spielen können, aber teilweise auch keine ganz einfachen Persönlichkeiten sind, dass er die zusammenhält.
Ich will den Begriff des Lehrers nochmal aufgreifen. Ein Lehrer, das kennen wir alle, der sozusagen von den Schülern jetzt als zu schwach wahrgenommen, als der, der sie nicht geführt hat. Dass dieser Lehrer wieder rauskommt aus dieser Position und von seinen Schülern jetzt plötzlich, es muss nicht gleich der harte Hund sein, aber plötzlich anders wahrgenommen wird. Das wissen wir alle, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil er ist jetzt in dieser Schublade drin und dass Löw jetzt sozusagen ganz anders vorgeht, die Spieler ganz anders anfasst, das ist keine einfache Aufgabe.
Zugleich ist natürlich aber auch ein bisschen das Problem, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass der sich da hinstellt und zumindest so etwas wie ursprüngliche Begeisterung wieder ausstrahlt. Genau. Also das muss jetzt nicht wie Oskar Lafontaine beim SPD-Parteitag in Mannheim sein, wo er die Leute dann nochmal wieder aufgerafft hat. Aber zumindest, dass er hinkommt, Leute, ich freue mich da richtig drauf, dass man ihn ansieht, dass er nicht so sediert daherredet, wie er sich das inzwischen leider oft so angewöhnt hat. Also irgendwie, dass man das Gefühl hat, hier brennt einer wieder für den Job. Er hat möglicherweise eine Tiefphase überwunden. Das war für ihn auch ein harter Schlag. Aber er kommt auch aus dieser achtwöchigen Eremitage zurück und er ist jemand, der jetzt wieder angreifen möchte. Also ehrlich gesagt habe ich das bei dieser Pressekonferenz nicht verspürt, dass da einer
das
ist,
war der furchtbar. Das war furchtbar. Das war ganz brennt, ein kleines Flämmchen, hat man das Gefühl gehabt. Der Auftritt war wie immer dieses Sedierte, sozusagen ganz auf sich zurückgenommen. Das ist ja oft gut gewesen, auch in den letzten Jahren. Herr Gebauer hat es angedeutet. Aber gestern hätte ich mir in der Tat so was Jürgen Klopp-artiges gewünscht. Jetzt packen wir es an, jetzt reißen wir den rum, stoßen wir den Bock um. Also
aber immerhin kann man ja sagen, dass der DFB kapiert hat, dass er eines nicht machen darf, nämlich schon wieder das Espresso-Tässchen vor Joachim Löw hinzustellen. Das fehlte ja tatsächlich.
Es gab Wasser.
Das fehlte ja tatsächlich. Allerdings hatten mir auch Korrespondenten während der WM berichtet, dass dieses Espresso-Tässchen irgendwann ja wirklich derartig eine Karikatur war, dass zwischendurch sogar für die Medien dieses Tässchen herangeschafft wurde, obwohl gar kein Espresso drin war.
Aber mal abgesehen vom Espresso, die Frage ist ja schon, reicht die Autorität so eines angeschlagenen Bundestrainers noch aus, um Spieler zu motivieren, zu überzeugen? Eine Lame Duck, wie die Taz heute schreibt. Herr Moritz, der Bundestrainer muss jetzt liefern, muss zeigen, dass sein Konzept wirkt. Viel Geduld wird der DFB da vermutlich nicht zeigen.
Nein, ich habe es ja angehört, wenn gegen Frankreich der Auftritt ebenso lasch ausfällt wie gegen Südkorea, wenn die Türkei die Europameisterschaft ausrichten darf, dann wird der Wind ganz anders blasen. Da wird nicht viel Geduld da sein. Mir fallen auch, ich habe gestern darüber nachgedacht, gar nicht so viele Beispiele ein von Trainern, die so einen großen Misserfolg hatten und die dann plötzlich mit dem gleichen Verein, mit der gleichen Mannschaft wieder sozusagen aufgestiegen sind. Das kommt im Fußball leider relativ selten vor. Nein, das wird bis Weihnachten sich, glaube ich, relativ sehr deutlich zeigen, ob diese sehr kleine Flamme, die da gestern angezündet worden ist, überhaupt noch weiter lodern darf.
Aber Herr Moritz, Sie haben es ja selber schon gesagt, wenn jetzt das Spiel gegen Frankreich mit Pauken und Trompeten verloren geht und wenn gegen Peru auch noch schlecht gespielt wird, dann ist die Ära Löw beendet. Ich glaube nicht, dass dann die Öffentlichkeit Ruhe geben wird.
Wir erinnern uns daran, Berti Vogts hat nach Misserfolgen auch versucht, sich noch im Amte zu halten. Das hat auch nur wenige Monate funktioniert.
Ich glaube auch, dass er jetzt im Amt gehalten wird, nicht nur, weil der Vertrag vorher verlängert worden ist, sondern weil man auch keine Unruhe schaffen wollte, auch wegen der Bewerbung und natürlich auch weil es ein bisschen sinnlos ist, wie eine Bundesligamannschaft nach verlorenen Spielen als erstes mal den Trainer rausschmeißt. Es ist ja auch kein Trainer in sich, der von heute auf morgen diese Sache machen könnte. Das muss ja auch vorbereitet werden.
Die Fehlerkultur im Fußball, das ist unser Thema in diesem SWR2-Forum. Die WM ist vorbei. Der Blick soll jetzt wieder nach vorne gehen. So hat es Oliver Bierhoff gestern bei der Pressekonferenz angemahnt. Und da war natürlich von besonderem Interesse, wie der Bundestrainer seine Mannschaft, die in Russland so versagt hat, verändern wird. Löw hat gestern den Kader gegen Weltmeister Frankreich am 6. September in München benannt. Da rücken drei junge Debütanten in die Mannschaft. Leroy Sané ist auch wieder dabei. Für Khedira ist erstmal Pause, aber Gündogan ist genauso dabei wie Boateng oder Müller. Herr Köster, nach dieser Zäsur von Russland, sieht so ein gelungener Neuaufbau der Mannschaft aus?
Na, ich habe mich ja schon fast gewundert, dass er es überhaupt noch geschafft hat, weil er ja offenbar niemandem wehtun wollte, dass Sami Khedira nicht mehr dabei war. Der hatte ja, glaube ich, zum Schrecken aller Funktionäre dann auch noch verkündet, dass er eigentlich gar nicht zurücktreten möchte. Es ist ein sehr, sehr zögerlicher Neuaufbau. Also Thilo Kehrer zu berufen macht Sinn, genauso wie Kai Havertz, für mich ohnehin gerade der beste deutsche Spieler unter 20 Jahren. Es werden möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren noch Leute dazukommen wie Arne Meyer von Hertha BSC. Das sind vor allen Dingen Leute, die eines mitbringen, was die derzeitige Equipe nicht so richtig mitbringt, nämlich Schnelligkeit, Tempo, gerade in ihren Handlungen direkt am Strafraum, wenn es darum geht, Überraschungsmomente zu schaffen. Da haben die ihre Qualitäten auch gegenüber, muss man ganz klar sagen, dem aktuellen Personal. Also Thomas Hitzlsperger hat es in der ARD häufiger angesprochen. Spieler wie Joshua Kimmich, die ja hoch gelobt werden, haben alle eine wunderbare Ballbehandlung, sind in den Internaten perfekt ausgebildet worden, können, wie Mehmet Scholl das gesagt hat, sämtliche Systeme hoch und runter beten. Aber sie sind tatsächlich nicht so handlungsschnell. Gerade im 1:1 haben sie riesige Schwierigkeiten, an anderen vorbeizukommen. Also die bringen tatsächlich insbesondere in diesen kniffligen Situationen, also in diesen verdichteten Zonen rund um die Strafräume, einfach neue Qualitäten mit. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch das Kriterium war, weswegen Löw sie jetzt ausgesucht hat.
Wen hätte er sonst noch berufen können? Es ist ja nicht so, dass man sofort 10 Namen im Visier hat, die jetzt automatisch Nationalspieler sein müssten. Ich habe heute Morgen meinen 12-jährigen Sohn gefragt, wen hättest du denn neu berufen? Auf Kehrer kam er noch, aber die anderen zwei hätte er auch nicht sofort im Munde geführt. Herr Gebauer hat vorhin das Sturmproblem angesprochen. Das ist in der Tat auch nicht gelöst. Sandro Wagner, Mario Gomez sind nicht mehr dabei. Ja, ist in der Bundesliga so, wenn jemand wie Ginczek plötzlich 2 Tore hintereinander schießt, dann ist er sofort ein Kandidat für die Nationalmannschaft, weil diese Flaute im Sturm so mit Händen zu greifen ist. Also es wäre völlig unangebracht gewesen, jetzt einen Neuaufbau mit 8 neuen Spielern zu erwarten. Das kann nicht sein. Das hätte dann vor der WM passieren müssen. Also das finde ich in Maßen sinnvoll. Und da hätte man auch, glaube ich, nicht zu viel erwarten dürfen.
Die Mannschaft ist nicht irgendwie grundschlecht gewesen oder so. Darüber sind wir uns ja einig gewesen. Es ist ja in erster Linie ein Problem der Motivation, der Schnelligkeit, der Spritzigkeit und so weiter. Man hat das Gefühl, es sind müde, abgearbeitete Leute, die da auf dem Platz rumschleichen. Insofern kann man ja aus solcher Mannschaft, die ja jetzt noch ein bisschen aufgefrischt durch ein paar junge Spieler, kann man sicher irgendwas machen. Aber das Entscheidende ist, dass die jetzt mit neuem Geist erfüllt werden. Und darauf bin ich jetzt mal gespannt, wie sich die Mannschaft einstellt gegen den amtierenden Weltmeister. Und Frankreich ist ja unbestritten ein würdiger Weltmeister. Also ich fand nicht, dass sie so toll gespielt haben im Finale und waren auch sehr dreckig mit ihren Tricks und Betrügereien und so weiter. Aber sie haben fantastische Spieler und die können aus einer Situation, die kaum eine Mannschaft in irgendeiner Weise positiv bewältigen kann, können sie Tore machen. Das finde ich teilweise unglaublich, was solche Leute wie Mbappé hinbekommen. Und wenn sich die deutsche Mannschaft da sehr gut schlagen sollte, wäre das ja erfreulich. Das wäre ja dann so etwas wie ein Neustart. Aber ich befürchte, das wird eben gerade nicht der Fall sein.
Und wir dürfen vielleicht nicht vergessen, vor der WM, ich erinnere mich gut an viele Stellungnahmen von Experten, ich selber habe das auch ähnlich gesehen, haben viele gesagt, dieser Kader, den Deutschland hat, diese 30, 35 Spieler, der war selten so gut besetzt mit Einzelfiguren. Das war ganz klar. Sagen, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist genau der Punkt gewesen, dass einer wie Sané nicht mit darf. Es hat eigentlich angezeigt, dass hier eine große Qualität sicherlich in allen Mannschaftsteilen nicht gleichermaßen. Aber an sich hat man, wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Gebauer, immer das Gefühl gehabt, Substanz ist genug da, aber diese Substanz weiß mit sich und mit dem Ball wenig anzufangen.
Ja. Ja, aber natürlich haben wir ganz neidisch auf die individuelle Qualität der jungen Ausnahmekönner aus Frankreich bei dieser WM gesehen, wie Mbappé, der Name wurde schon genannt. Warum kann Deutschland da nicht mehr mithalten, trotz der Aufbau- und Leistungszentren der Bundesliga-Vereine, trotz eines Scoutings, das ganz tief in die Amateurligen reicht? Herr Moritz, produziert der größte Fußballverband der Welt zu wenig Ausnahmekönner für den Aufwand, der da betrieben wird?
Ich kann das nur vom Ergebnis her beurteilen. Herr Köster hat darauf hingewiesen, dass diese schnelligen, spritzigen, unerwarteten Spieler ja fast schon sehnsüchtig erwartet werden. Wir erinnern uns an der WM, man war ja dankbar, wenn Julian Brandt eingewechselt wurde, weil man dann das Gefühl hatte, viel zu spät, aber dann hatte man das Gefühl, jetzt könnte etwas Überraschendes, Verblüffendes passieren und nicht immer die gleichen Abläufe, Kimmich an der Seite, Kimmich flankt, was wir alle x-mal gesehen haben. Also hier scheint zumindest vom Ergebnis her bestimmte Spielertypen nicht ausgebildet worden zu sein in den letzten Jahren, sonst wären sie vorhanden, sonst wären sie entdeckt worden.
Genau. Und da darf man nicht vergessen, wenn wir uns die französische Mannschaft anschauen, dass da eine Motivation da ist, die bei unseren Spielern nicht da ist, vielleicht zum Glück nicht da ist. Wir haben bei der französischen Mannschaft, gerade bei den Ausnahmekönnern, jetzt mal von Griezmann abgesehen, Spieler, die kommen aus den Banlieues, und zwar teilweise aus den gefährlichsten, schwierigsten Banlieues von Paris. Das heißt, die brennen, die wollen was werden. Der Fußball ist nicht nur Aufstiegsmittel, sondern ist ein Mittel überhaupt, sich in der Gesellschaft zu affirmieren, zu zeigen, wir sind auch da, wir können was, wir gehören dazu. Wir sind alle Franzosen und wir sind ein sehr guter Teil dieses Volkes. Und das hat man ja bei solchen Leuten wie Mbappé gesehen. Das sind Stimulanzien, die hat die deutsche Mannschaft nicht. Jetzt können wir das nochmal vergleichen mit dem zweiten der Weltmeisterschaft, mit den Kroaten. Da haben wir einen glühenden Nationalismus. Nicht? Die Leute hätten jetzt sich ja eher Bein und Arme ausgerissen, als dass sie verloren hätten. Sie haben noch stehen K.O. weitergespielt, in dem Glauben, sie könnten das Spiel vielleicht noch herumreißen. Das ist natürlich auch so ein Motivationsfaktor. Ich finde den nicht besonders erfreulich. Also gerade in diesem Fall hat man ja auch gesehen, dass der Nationalismus sofort aufgeblüht ist beim Empfang der kroatischen Mannschaft. Wir müssen das jetzt nicht moralisch oder politisch bewerten, aber es sind Motivationsfaktoren, die wir in der deutschen Mannschaft überhaupt nicht haben.
Aber wenn wir da auch tatsächlich nochmal uns die Causa Özil noch ein bisschen zur Brust nehmen, dann werden wir eben auch feststellen, dass möglicherweise wir jetzt auch in den nächsten Jahren noch die Folgewirkungen dieser Affäre mitbekommen werden. Denn es ist ja schon kein Geheimnis, dass inzwischen in den Jugendmannschaften viele, viele hunderttausend junge Deutsche mit Migrationshintergrund spielen, für die Mesut Özil sehr, sehr wichtig war, weil er eigentlich so ein leuchtendes Zeichen dafür war, auch wenn man Türke ist oder türkische Eltern hat und in Gelsenkirchen-Bismarck aufgewachsen ist oder anderswo, kann man es in die Nationalmannschaft schaffen mit viel Fleiß, mit viel Engagement und mit Talent. Und immer wenn wir mit jungen Spielern getroffen haben, die so einen Migrationshintergrund haben, die haben immer wieder natürlich Gündogan, aber vor allen Dingen Özil als Vorbild genannt. Und ich frage mich wirklich, wie der DFB eigentlich in Zukunft und gerade in den nächsten Jahren so die junge Spieler, die möglicherweise ja auch vor der Entscheidung stehen, ob sie später mal, also gerade wenn sie große Talente sind, für Deutschland oder für die Türkei spielen sollen. Und türkische Werber sind ja auch hier sehr, sehr aktiv in Deutschland bei den Vereinen. Mit welchen Argumenten man die eigentlich überzeugen sollte, in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Also ich glaube, dass wir sehr, sehr viel tun müssen, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, gerade in den Funktionärsetagen des DFB, um da wieder in den Vereinen Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die Leute wissen, auch ihr seid willkommen.
Ja, das war ja gestern auch einer der spannenden Momente in dieser Pressekonferenz, dass Löw quasi zugegeben hat, ja, dass es da Probleme in der Mannschaft gibt. Die seien alle gelöst worden, ja. Aber dass Spieler mit und ohne Migrationshintergrund sich selbst und gegenseitig als Kanaken und Kartoffeln titulieren. Wie tief sind denn die Kratzer am Image der Nationalelf als Beispiel für ein gelungenes multikulturelles Projekt, wofür sie ja immer gefeiert wurde?
Na, diese Kratzer sind da. Das ist ja gerade, als diese Debatte Özil-Gündogan, das berühmte Foto, aufkam, das ist ja oft diskutiert worden. Das wird, das sehe ich genauso, Jahre dauern, bis sich da überhaupt vielleicht etwas ändern kann. Özil hat ja auch, das muss man ja nochmal betonen, auch viel Unsinn gesagt, beziehungsweise sein Berater. Aber er hat trotzdem bestimmte Punkte getroffen, die vielleicht nicht den Rassismus innerhalb der Mannschaft, man sollte mit dem Wort Rassismus auch nicht zu sehr auf dem Markt herumlaufen und für jede Haltung das Wort benutzen, aber dass natürlich man das Gefühl hatte, die Mannschaft ist jetzt ausgeschieden und Özil und Gündogan werden zu Sündenböcken gemacht, das kann man nicht leugnen, das mag Herr Grindel noch so sehr weit von sich weisen, das muss man als Faktum sehen und für die Aufrückenden, Herr Köster hat das ja beschrieben, die sozusagen mit dem Migrationshintergrund den Fußball als große Chance sehen, auch in Deutschland sich in der Gesellschaft zu etablieren, ganz nach oben zu kommen, das wird natürlich eingeschränkt. Da ist viel jetzt ins Rollen gekommen und da hat der DFB natürlich auch viel Schuld.
Und man muss es vielleicht auch nochmal mit der nötigen Schärfe sagen. Wir haben hier einen Spieler der deutschen Nationalmannschaft, der seinerseits durchaus einiges dazu beigetragen hat, diesen Konflikt erstmal entstehen zu lassen und auch zu verschärfen. Also diese Bilder mit Erdogan und auch das anschließende Schweigen haben auch dazu geführt, dass diese Diskussion eskaliert ist. Aber wir haben eben auch hinterher festgestellt, dass da eine ganz breite Kampagne gelaufen ist, gerade von rechtsnationalen Kräften, unterstützt auch unter anderem von Deutschlands größter Boulevardzeitung, die viel Stimmung gemacht hat gegen Özil. Und eine Mannschaft, die immer das Marketinginstrument, die Mannschaft benutzt hat, das hinterher noch einen Hashtag hatte, also immer wieder gefeiert hat, wie Superman zusammenhält. Diese Mannschaft bringt es über Wochen und Monate nicht zustande, auch nur ein beistehendes Wort zu Mesut Özil zu verlauten zu lassen. Man hat das Gefühl, dass alle sich quasi quasi um Statements herumdrücken. Es wird dementiert, was Özil gar nicht behauptet hat, nämlich genau. Rassismus in der Mannschaft. Wenn man sich die Äußerungen von Özil durchliest, dann sagt er nur, dass tatsächlich der DFB-Präsident Grindel nichts dagegen getan habe. Also, wenn man das alles mal zusammenpackt, dann stellt man einfach fest, dass diese Nationalmannschaft auch gerade an der Solidarität untereinander gescheitert ist und am Zusammenhalt. Und womöglich liegt darin, also in dieser Uneinigkeit, in dieser Grüppchenbildung, in diesem Zerfall dieser Mannschaft auch einer der großen Gründe, warum das so desaströs ausgegangen ist.
Da muss man sich fragen, warum hat die Mannschaft nicht mehr Zusammenhalt gezeigt? Wie entsteht Zusammenhalt in einer Mannschaft? Einmal natürlich dadurch, dass die Leute sich untereinander verstehen, zusammenhalten und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Mannschaftskapitän, der sich darum zu kümmern hat. Also Lahm, man kann sagen, gegen ihn, was man will, mit seinen späteren Kommentaren und so weiter. Aber das war ein enorm tüchtiger Mannschaftskapitän, der sich ständig um den Zusammenhalt seiner Mannschaft gekümmert hat. Das ist natürlich auch eine Frage der Betreuer dieser Mannschaft. Das ist eine Frage des Teamchefs und so weiter. Da hat man aber viel zu wenig gesehen. Ich weiß nicht, was die getan haben, um das Verbindende wieder hervorzuheben. Hinzu kommt natürlich, dass die andere Seite, die Berater von Özil, die dieses Abschiedsschreiben oder Rücktrittsschreiben verfasst haben, natürlich auch alles getan haben, um jetzt den schwarzen Peter massiv rüberzuschieben auf die deutsche Mannschaft und auf den DFB.
Ich glaube, die Reaktionen nach der WM, die gerade angesprochen wurden, sind ganz, ganz entscheidend. Wir haben uns alle gewundert, Joachim Löw, kein Wort zu Özil, wochenlang, gestern sozusagen dieses, er hat nie mit mir gesprochen, er hat auf meine SMS nicht reagiert.
Aber Neuer hat auch nichts gesagt.
Und dann wollte ich gerade, dann kamen aber von den Spielern, Herr Köster hat es gerade angesprochen, diese späten Stellungen, Manuel Neuer hat dann etwas getan, Thomas Müller, wir erinnern uns, hat zuerst was gesagt, aber wenn man diese Interviews nachliest, das klang gerade bei Herrn Köster schon an, dann ist man eigentlich fassungslos. Das sind jetzt nicht die unintelligentesten Spieler, die die deutsche Mannschaft hat, aber was auch Thomas Müller geäußert hatte mit dem, was Özil gesagt hat, herzlich wenig zu tun. Und man hatte wirklich das Gefühl, es ist überhaupt nichts verstanden worden von dem Problem, das zugrunde liegt. Also dieses Schweigen, dieses Nichtreagieren, das ist letztlich nochmal im Nachhinein ein Symbol, dass es mit die Mannschaft dann doch nicht ganz so ideal bestellt war.
Und es ist ja wirklich tragikomisch, wenn jemand wie Manuel Neuer dann sagt, auf die Frage, warum er denn nichts gesagt hätte, er habe gelernt, man sage nur etwas, wenn man gefragt wird. Und das sagt er als Kapitän der Nationalmannschaft. Da würde er wahrscheinlich sogar bei der Bundeswehr für ausgelacht worden für solchen Gehorsam. Also das hat tatsächlich genauso wie Toni Kroos und andere, die sich da zu Wort gemeldet haben, den Eindruck gemacht, als ob die sich überhaupt nicht mit dieser Causa beschäftigt haben, als ob die sich nur über Instagram-Stories über das Weltgeschehen informiert haben. Also da ist natürlich auch die Frage, wie sehr nimmt man diese Spieler ernst, nicht nur als Spieler, sondern auch als Repräsentanten. Jeder Nationalspieler wird ja doch sehr, sehr genau beäugt, was er auch gesellschaftlich, sozial, politisch tut.
Und bei diesem Klima ist es vielleicht gar nicht so günstig, dass schon im September eine ganz wichtige Entscheidung für den deutschen Fußball ansteht, nämlich wenn die UEFA darüber entscheidet, ob Deutschland oder die Türkei die Europameisterschaft 2024 ausrichten darf. Haben da diese Özil-Affäre und der Auftritt der Nationalelf bei der WM den Chancen der deutschen Bewerbung geschadet?
Ich glaube das eigentlich nicht, denn das ist kein Plebiszit, das entscheidet nicht die Bevölkerung beider Länder, sondern das ist ein Gremium der UEFA. Und wie man die UEFA kennt, ist sie nicht sehr politisch. Und viele Dinge, die uns sehr wichtig sind, also gerade aus staatsbürgerlichen Erwägungen heraus, wie Integration und so weiter, ist der UEFA eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, insofern spielt auch das Abschneiden der deutschen Mannschaft nicht solche große Rolle. Ich glaube, die werden vor allen Dingen darauf schauen, wie sieht es aus mit den Austragungschancen in den beiden Ländern. Die Türkei ist im Augenblick wirtschaftlich sehr stark angeschlagen. Das dürfte meiner Ansicht nach eine große Rolle spielen. Auf der anderen Seite, in den Augen der UEFA-Funktionäre hat die Türkei vielleicht den Vorteil, in Anführungszeichen, dass sie einen autokratischen Präsidenten haben. Das heißt, die UEFA kann mit ihren Forderungen, die teilweise sehr maximalistisch sind, viel leichter durchkommen als in einem demokratischen Deutschland. Aber angesichts der schwachen wirtschaftlichen Lage der Türkei, glaube ich, dürften die Chancen der Türkei nicht besonders groß sein.
Es ist ja tatsächlich auch oft nicht so leicht zu durchschauen, nach welchen Kriterien da entschieden wird. Klar ist meiner Meinung nach auch, dass das merkantile Interesse das größte ist. Also wo macht man die sichersten Geschäfte? Und da sind solche Sachen wie eine auf der Talfahrt befindliche Wirtschaft und Ähnliches genauso ein Faktor wie diese autokratischen Herrschaften, wo man definitiv manche Sachen einfach besser durchgeprügelt bekommt. Gleichzeitig ist es allerdings auch so, dass manches sich diesen ökonomischen Zwängen auch entzieht. Also wenn man so liest, wie ungeschickt die DFB-Delegation in Russland aufgetreten ist, dass es natürlich auch ein paar alte Rechnungen gibt, die es noch zu begleichen gibt. Also manche Funktionäre anderer Verbände sind ja genauso erratisch wie die unsrigen und versuchen dann noch mal ein paar alte, schmutzige Rechnungen zu begleichen. Ich finde es nur fast ein bisschen schade, dass durch diesen Dilettantismus an der absoluten Spitze diese Bewerbung so unter Druck geraten ist. Denn man muss ja auch mal positiv sagen, dass dort vieles besser gemacht worden ist als früher. Also insbesondere Bürgerbeteiligung gab es sehr viel mehr. Ich war selber mal auf so einem Workshop in Düsseldorf, die sich auch als Teilnehmerstadt beworben haben. Eigentlich will man das besser machen. Es ist eigentlich auch eine ganz freundliche, eine umweltfreundliche Bewerbung auch. Und es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass das, was glaube ich auch für den deutschen Fußball sehr wichtig wäre, so ein großes Turnier wieder auszurichten, jetzt quasi so unter Druck gerät, bloß weil ganz oben es an der richtigen Diplomatie fehlt.
Nun zeigt ein Blick auf die FIFA-Rangliste. Wir gehören nach dieser WM nicht mehr zur Weltspitze. Ist der deutsche Fußball tatsächlich so tief gefallen, wie es dir Platz 15 auf der Rangliste scheinbar ausweist? Sind uns andere Länder enteilt oder lässt sich das mit etwas Kampfgeist und Teamspirit wieder wettmachen?
Ich habe diese FIFA-Rangliste nie wirklich verstanden in meinem Leben. Ich versuche immer, sie zu durchdringen, diese plötzlichen Auf- und Abstiege. Dann sehe ich plötzlich Länder ganz vorne, wo ich mich selber sehr wundere. Also das sollte man, glaube ich, nicht überbewerten. Man sollte auch wirklich nochmal an die Erfolge der deutschen Mannschaft in den letzten 6, 8 Jahren erinnern. Also das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, wenn man die Spiele bei der WM sich angesehen hat. Und es war ja bei Weitem nicht so, dass alle anderen Mannschaften jetzt ständig brillanten Fußball gespielt haben. Es gab ja wieder sehr, sehr viele öde Spiele, auch noch, wenn es um die Wurst ging im Viertelfinale, im Halbfinale. Aber es war mit Händen zu greifen, wir haben das erörtert, dass bestimmte Grundtugenden des Fußballs, bestimmte Schnelligkeiten an Deutschland vorübergegangen sind, Entwicklungen nicht mitgemacht worden sind. Das schlägt sich jetzt irgendwie auch in dieser Rangliste nieder. Die sollte man nicht überbewerten, aber dass Deutschland Anschlussbedarf hat und sehr viel tun muss, um wieder in diese Spitzenposition zu kommen, das steht, glaube ich, außer Frage.
Herr Köster, mal von der FIFA-Rangliste abgesehen, auch die Bundesliga kämpft ja um ihr internationales Renommee.
Ja, die Krise kommt jetzt plötzlich geballt. Also wir haben uns ja 2014, 2015 noch ein bisschen schön geredet. Wir waren ja auch noch ein bisschen unter dem Eindruck dieses 2013er Champions League Endspiels zwischen den Bayern und Dortmundern, wo wir ja irgendwie gedacht haben, uns kann keiner was. Nur tatsächlich merkt man dann eben, dass wir in vielen Bereichen wirklich geschlafen haben. Das hat natürlich insbesondere was mit der Nachwuchsförderung zu tun. Aber möglicherweise kommt jetzt auch nochmal eine große Diskussion auf, wie wir es eigentlich mit der Bundesliga halten. Wir haben natürlich, das muss man ganz klar sagen, was die finanzielle Ausstattung angeht, einfach einen Nachteil gegenüber dem, was in anderen Ländern passiert. Also wenn man sich anschaut, wie viel die Premier League allein an Auslandsvermarktung einnimmt, da sind wir einfach nicht konkurrenzfähig. Die Frage ist eben nur, können wir das ändern? An welchen Stellschrauben müssten wir eigentlich drehen, damit wir insgesamt international eine andere Rolle spielen, damit wir unsere Auslandsvermarktung wieder besser hinkriegen? Also das sind alles so Fragen, die eigentlich so ein bisschen den Eindruck aufkommen lassen, dass wir nicht nur in der Nationalelf, sondern tatsächlich auch im Clubfußball so vor entscheidenden Weichenstellungen stehen.
Das sind wir zweifellos, aber ich finde, wir sollten das nicht so schlecht reden. Die Bundesliga ist finanziell bei weitem nicht so gut ausgestattet wie die Premier League. Das liegt natürlich auch daran, dass wir die sogenannte 50+1-Regelung haben. Das heißt, die Mehrheit der Anteile an einem Fußballverein liegen bei den Mitgliedern. Und es kann kein Investor einsteigen und mit gewaltigen Summen herangehen und die Mannschaft aufbauen und Spieler aus aller Welt zusammenkaufen, wie wir das ja auch in anderen Ländern erlebt haben. Wir sehen das bei Paris Saint-Germain zum Beispiel ganz, ganz dramatisch, wie viel Geld da einfach reingesteckt wird. Das ist bei uns nicht möglich. Das ist ja nicht unbedingt schrecklich. Man kann auch sagen, wir haben unseren Clubfußball, die Vereinsmitglieder spielen nach wie vor eine Rolle. Wir haben immerhin so etwas wie eine demokratische Kultur. Es gibt Hauptversammlungen, auf denen auch Abstimmungen stattfinden, die ernst zu nehmen sind. Wir haben eine finanzielle Kultur, die darauf achtet, dass die Vereine sich nicht grandios verschulden oder dass da nicht irgendwelche Investoren mit unendlich großen Summen reingeklotzt kommen. Das sind meiner Ansicht nach auch große Vorteile. Der Nachteil besteht darin, dass die Bundesliga eben höchstens ein Viertel der Einnahmen generiert von dem, was die Premier League hat.
Genau, die ökonomischen Bedingungen führen dazu, Herr Köster hat es gesagt, dass natürlich dieser Qualitätsverlust ja mit Händen zu greifen ist. Das kann man jedes Wochenende verfolgen. Ja. Bestimmte Spiele will man gar nicht ansehen, weil man weiß, wie sie verlaufen werden. Und wir haben ein Sky-Abo zu Hause und wenn mein Sohn sagt, Hertha gegen Wolfsburg, nee, das will ich nicht sehen. Ja, aber dann ist das Premier ein ganz typisches Element.
In der Premier League gibt es auch ein paar schwächere Spiele.
Die sind doch nicht alle so toll. Also ich würde auch mal darauf hinweisen, dass man sich wahrscheinlich Stoke gegen Sunderland auch teilweise 80 Minuten lang nicht angucken
kann. Das könnte so sein.
Das könnte so sein. Ich möchte auch, ohne das
da muss man fair bleiben, finde
ich. Wir natürlich auch momentan tatsächlich, glaube ich, insgesamt an einer Wegscheide stehen. Wir stellen ja fest, dass in ganz, ganz vielen nationalen Ligen, einfach ausgehend von der ungleichen Verteilung der Champions League-Gelder, wo einfach manche Vereine wahnsinnig bevorteilt werden, ganz, ganz viele nationale Ligen verödet sind. Also wir haben sehr, sehr viele Länder, in denen es Serienmeister gibt. Das hat weniger mit 50+1 zu tun, als damit, dass man sich irgendwann einfach entschieden hat, auch in der Champions League die großen Vereine einfach überproportional dann mit Geld zu versorgen. Ich glaube nur, dass wir insgesamt eine Debatte brauchen, wie sehr müssen wir auch in Zukunft diesen nationalen Fußball schützen? Wie sehr müssen wir darüber reden, wie wir die Verteilungsschlüssel sowohl von nationalen auch als internationalen Fernsehgeldern, die meiner Meinung nach noch mehr als 50+1 auch ein Schlüssel dafür sind, wie konkurrenzfähig die Mannschaften sind. Sonst ist es tatsächlich so, wie Ansgar Brinkmann gesagt hat, dem ja hin und wieder auch mal ein sinnvoller Spruch entfleucht. Der hat gesagt, alle Kinder, die jetzt gerade eingeschult werden, die haben keinen anderen deutschen Meister als den FC Bayern erlebt. Und das ist natürlich eine Ödnis, die unmittelbar, finde ich, auf die Attraktivität der Bundesliga auch ausstrahlt.
Herr Kössler, Sie haben das Zitat von Uli Hoeneß vorgestern gehört. Ganz einfach, unser ganzes Gespräch hier auf den Punkt gebracht. Wenn es Bayern München gut geht, geht es auch der Nationalmannschaft gut.
Ja, das ist aber nicht, das war aber nicht immer der Fall. Ja. Bayern München war auch schon mal Serienmeister und die Nationalmannschaft war hundsschlecht. Also das ist ein typischer Hoeneß, würde ich sagen.
Fehlerkultur im Fußball. Wie wird die Nationalelf wieder erfolgreich? Heute unser Thema im SWR2-Forum. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei Rainer Moritz. Er leitet das Literaturhaus Hamburg, bei Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Und danke Gunter Gebauer. Er ist Sportphilosoph an der Freien Universität Berlin. Und die fragenden Vorlagen spielte heute Matthias Hege.